Voll aufs Maul, Saisonziele in Gefahr. Und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen, grüezi wohl, hallo, guten Abend, guten Morgen oder auch guten Tag in die Runde. Wie ihr es gewohnt seid, ich bin der Bene und ich darf mir Woche 4 von den Saints mit unserem hochverehrten Experten in Graz sitzend mal anschauen. Jules, herzlich willkommen in der Folge.
Ja, auch von mir, servus, habe die Ehre, schönen Abend. Ich muss mich gleich entschuldigen, falls ich ein bisschen haller klinge als sonst. Adapter zu Hause vergessen, bin bei der besseren Hälfte und jetzt muss das alte Mikrofon oder das Headset aushelfen. Tut mir leid, ich versuche dafür, dass ich den Scheiß, den ich sonst immer von mir abgebe, dazu qualitativ ein bisschen anzusteigen, dass sich das ein bisschen ausbalanciert, aber ich möchte nichts versprechen, denn es gab dann doch eine ziemliche Shitshow zum Anschauen. Und ja, jetzt so in der nächsten Stunde da zum Analysieren.
Das auf alle Fälle. Lass uns da gleich reinstarten mit Saints News bzw. NFL News. Ganz schnell angeschnitten, Jules, wie hast du den Cut von Traquan Smith verarbeitet? Du, als nachdem du ja doch einer der letzten warst, die immer zu ihm gehalten haben, jetzt ist er weg, soll mit den Broncos verhandeln. Nicht verwunderlich.
Nee, echt nicht verwunderlich. Du, alles gut. Ich hoffe, dass das auch ein gutes Zeichen Richtung AT Perry ist, dass wir den im Laufe der Saison zu sehen bekommen. Denn was immer halt schon deutlich zu sehen war in den ersten drei Spielen, waren es genau drei Receiver, die wirklich eingesetzt worden sind. Das war Michael Thomas, das war ein Olave, das war Shahid. Und da war sonst nichts. Jetzt ist mit Woche 4, das kann man schon mal dazu sagen, Kamara dazugekommen, glaube ich. Aber dahinter kam nichts und vielleicht bringt der AT Perry den nötigen Schwung rein, da sowohl jetzt, sag ich mal, ein Bowden oder ein Kirkwood, die sind dann eben halt doch nur als Blocking Receiver meistens zugange. Ja. Er hat sich wie ein Veteran verhalten, es hat halt nie funktioniert aufgrund seiner Verletzungen. Schade deswegen, aber ja, es hat sich auf kurz- oder längerfristig hätte sich einfach nicht mehr rentiert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Definitiv. Da habe ich eine interessante Theorie dazu noch zu AT Perry später, aber da kommen wir eben später noch drauf zu sprechen. Was ich noch schnell durchgehen wollte mit dir, bevor wir dann loslegen, schnell einen Blick auf unsere Konkurrenten. Wie haben die sich am Wochenende geschlagen? Die Panthers haben 21-13 gegen You Like That Kirk Cousins verloren bei den Vikings. Waren jetzt, also Bryce Young hat schon noch zu knabbern, man merkt die Offense bei den Panthers, da ist schon noch Luft nach oben. Der einzige Touchdown, den sie erzielt haben, war eine 99-Yard-Interception von Kirk Cousins, die sie zurückgetragen haben. Ich glaube, das sagt einiges. Und die Falcons haben in London ebenfalls verloren, 23-7 gegen die Jaguars. Desmond Ridder hat zwei Interceptions, glaube ich, geworfen. Vier hätten es mindestens sein müssen eigentlich, was ich so gesehen habe, also auch die Falcons. Da war ordentlich Sand im Getriebe, mein lieber Mann. Und Fact, hast du das Sunday Night Game gesehen zwischen den Jets und den
Chiefs? Dann nur mal zum Teil, weil ich war dann doch müde im Bett. Ah, das war ja auch so ein keiner, wie ich dieses Spiel erklären soll, das 23-20 von den Chiefs. Das, ich habe es mir angeschaut, aber ich weiß nicht.
Es war so ein bisschen die Auferstehung von Zach Wilson. Zach Wilson ist der erste Quarterback, der Patrick Mahomes statistisch in einem Spiel face-to-face quasi schlägt. Sowohl College als auch NFL. War kein Quarterback besser als Pat Mahomes, wenn er auf den getroffen ist. Das ist schon krass anzusehen. Ja, wie siehst du am Ende diese Entscheidung mit dieser PI, die da kommt, oder ein illegal Block war es, ich kann es nicht mehr genau sagen, finde ich mal wieder, da kommen die Referees leider sehr, sehr unglücklich weg in der ganzen Situation.
Ja, ich würde es unglücklich nennen. Wie gesagt, Referees, dazu möchte ich in dem Jahr noch definitiv eine Folge rausbringen, weil ich ja immer so mich schützen vor die Referees stelle, aber auch die müssen wir im Saints-Spiel wegen einer markanten Szene dann doch wieder ansprechen, was mich ein bisschen geärgert hat. Aber dann also zu seiner Zeit, ja, ich muss sagen, ich habe das Play auch nur einmal gesehen. Ich habe es mir in der Wiederholung, weil es mich ehrlich gesagt wenig interessiert hat, noch nicht angesehen öfters, aber okay, ja, das wird wieder dabei.
für alle, die da die Meinung von mir zumindest interessiert, als Defensive Back vielleicht was dazu sagen. Wenn du es pfeifst, dann ist es kleinlich gepfiffen, aber es ist in Ordnung. Dann kannst du aber nicht die Flag dann schmeißen, wenn die Interception abgefangen wurde. Die Flagge muss kommen, wenn das Foul passiert. Und das finde ich vom Schiedsrichter halt ein Anfängerfehler, zu warten, erst zu warten, wie entwickelt sich eigentlich der Spielzug und dann die Flagge zu schmeißen. Die muss eigentlich sofort kommen. Deswegen finde ich natürlich ein bisschen schade und lässt eben die Schiedsrichter hier in einem schlechten Licht auch erscheinen. Aber gut, soweit dazu. Wir kommen zu unserem Spiel Light. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Versuch, die Bucks zu schlagen, ging grandios in die Hose. 26-9 verloren. Eine richtige Abreibung bekommen. Und aufgrund dessen, und eben wie es auch der Folgentitel schon sagt, eben mit Saisonziele in Gefahr, müssen wir leider jetzt schon wieder so früh in der Saison von unserem Play-by-Play-Konzept ein bisschen weggehen. Und zwischendrin halt auch mal ein bisschen ein paar generelle Fragen in den Raum werfen. Jules, du musst aber sagen, wir haben den Cointoss gewonnen und wollen anfangen. Kenne ich auch nicht so. Normalerweise willst du den Ball dann zur zweiten Halbzeit wagen. Gut, sei es drum, dann fangen wir halt an. Und der erste Drive war gar nicht mal so schlecht. Du hast gleich gesehen, Camara ist gleich da. Du hast gesehen, das Laufgame und das Running Game kommt immer besser nach vorne. O-Line hat gehalten. Bringst dich da eigentlich ganz, ganz schön nach vorne. Wirst zwar an der Tampa Bay 19 am Ende gestoppt, aber der erste Drive hat mir sehr viel Mut gemacht. Auch eben hat man eine Situation an der Tampa Bay 41, 3-1 war erst ein Incomplete Pass zu Shahid, den kann man werfen, den 4-1 dann mit Taysom Hill gegangen. War ein super Spielzug, waren mal ein paar neue Sachen mit dabei, hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat mir eigentlich sehr, sehr viel Mut gemacht für den Abend, muss ich sagen.
Ja, vor allem das ist ja auch alles das dabei. So, ich habe mich kurz erschreckt, weil gerne in dem Moment beginnt im Hintergrund Musik zu spielen. Hat mir gut gefallen, weil ich glaube, man hat das umgesetzt, was man eigentlich möchte. Man hat Kamara hat man gleich eingesetzt. Man hat leider Juwan Johnson früh verloren. Taysom Hill hat man in sämtlichen Plays eingesetzt. Ich glaube, Derek Carr ist zum ersten Mal in seiner Karriere seit Highschool wahrscheinlich als Fullback am Feld gestanden. Und genau diese Kreativität braucht man. Man hat Michael Thomas aus dem Slot gut eingearbeitet. Und dann ist es halt so, ja, es gibt dieses eine Play, das dich zurückschmeißt. Und zwar diese mit Kamara, wo er da im Backfield gestoppt wird. Und dann ist es halt dann einfach schwierig, da aus sich dann zu fangen, weil dann hast du halt diese 3rd-and-12-Situation, wenn Taysom Hill nicht wegrutscht, ja, vielleicht wäre dann noch ein fester Milch gewesen, das kritisiere ich gar nicht, dann sage ich, mach keinen Fehler, nimm das Field Goal, aber an sich war das ein guter Drive und was man von den Saints kennt aus der Vergangenheit, es kommt wenig nach. Wenn man mal gut beginnt, ist es extrem selten, dass sie das, zumindest für eine Hälfte oder so, dieses Level und diese Kreativität halten kann, weil es ist nicht dieses jetzt, ob wir Run oder Pass spielen, es ist einfach, was wir an sich spielen, völlig konträr zu dem, womit wir an sich Erfolg haben oder wo an sich unsere Philosophie steckt. Und das ist, was ich nicht ganz so verstehe.
Dazu sei gesagt, und ich habe mich eigentlich gefreut, dieses Play für -7 Yards war ein Trickplay, was ich immer fordere, war auch Taysom Hill eben als Quarterback da gestanden, K als Fullback. Sehr, sehr interessant, sehr schönes Game Design eigentlich. Klar, du lässt dann Kamara nach außen laufen und dann kommen 3 Bucks-Spieler ungeblockt durch. Dass einer ungeblockt durchkommt, okay, aber da hat das komplette Blocking-Scheme von den Receivern nicht gepasst. Und da muss ich halt dann schon sagen, Leute, bei einem Trickplay muss das schon halbwegs passen. Also, dass 3 durchkommen, damit tust du Kamara keinen Gefallen. Und eben kommst von einer 2-5 auf eine 3-12-Situation. Kurzer Pass zu Taysom Hill noch für 7 Yards, das war's. Das war auch leider der einzige Pass zu Taysom Hill in dem Spiel. Da kommen wir später noch dazu. Und ja, ich meine, ich habe es gestern ja geschrieben, wie sehr ich Drew Brees vermisse. Ich finde, das hat man mit K ein bisschen ablegen können, weil Drew Brees, wenn du dich erinnerst, da hast du den ersten Drive bei den Saints oder sogar die ersten 2 Drives, hast du immer noch aufs Klo gehen können, was zu trinken holen können und so weiter und so fort, da ist nichts passiert. Da ist ganz selten, dass Drew Brees aus den ersten 2 Drives irgendwie gescored hat. Das hast du jetzt anders. das ist halt blöd, wenn du mit 3 Gramm mal 3 Punkte scorst und dann baust du hintenrum ab. Und bei Drew Brees war es halt die Steigerung, der hinten raus dann richtig gekommen ist. Sehr, sehr verwunderlich. Da stimme ich dir zu.
Obwohl, man muss dazu sagen, bei dem Spiel hätte kein Quarterback für uns das Spiel gewonnen können. Kein Brees, kein Brady, kein Manning, kein Mahomes, da hätte niemand was reisen können. Wahrscheinlich noch so ein Justin Fields irgendwie über seine Beine, aber über das Passing Game hätte, glaube ich, keiner heute irgendwas gewonnen gehabt.
Höchstwahrscheinlich, wir brauchen keinen Justin Fields, wir haben für die Beine Taysom Hill, da bin ich da schon der Meinung. Weiter geht's im Text. Die Bucks arbeiten sich doch recht gut nach vorne, hatten noch ein bisschen Probleme, den Run zu stoppen. Gab für mich eine diskussionswürdige Intentional Grounding-Strafe. Natürlich aus der Saints-Fanbrille war es eine. Die kann man geben, die muss man nicht geben. Muss ich sagen, weil klar, er hat seinen Running Back Grease nicht als Running Back erkannt, aber es war ein Running Back, der passberechtigt ist. Ja. Insofern, so weit daneben war nicht. Dass Mayfield da nicht hin wollte, hat man an der Wurfbewegung schon gesehen. Du kannst sie geben, wenn sie nicht kommt, finde ich, ist das auch in Ordnung. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Wirft die Bucks natürlich zurück, müssen punten. Dann für mich auch so eine Schlüsselszene. Der Pass in unserem zweiten Drive zu Michael Thomas, gleich beim ersten und 10, wo wir den Ball wieder bekommen haben. Ich habe gedacht, er challenged, auch weil Michael Thomas für mich sehr, sehr sicher wirkte, dass er den hatte. Wie hast du es denn du als Receiver gesehen? War es incomplete oder war es ein complete? Weil ich würde auch, wo ich die Wiederholung gesehen habe, immer noch sagen, den kannst du complete geben.
Ich muss gestehen, ich war dann noch gerade fertig bei einer Babyparty, deswegen ich habe es nur am Handy das Play gesehen. Ist eines der Plays, was ich mir nochmal anschauen möchte, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Es ist die Art von Catch, wo Michael Thomas eigentlich nicht so ganz schlecht ist. Deswegen, also diese Sliding Grabs zum Boden hin. Wie gesagt, das muss ich mir nochmal anschauen. Kann ich so nicht sehen. Kann ich wirklich noch nicht sagen, weil das Play habe ich nur einmal gesehen oder einhalb Mal und nie aus einer Perspektive, die mich da irgendwie glücklich gemacht hätte, auf meinem Mobiltelefon leider.
Okay, für Dennis Allen hat es wohl nicht gereicht. Es war auf dem Stadion im Bildschirm zu sehen. Michael Thomas hat zwar angezeigt, es war ein Catch, Challenge Flag kam nicht. Ja, dann hast du bei 4 und 9 einen Car, der sich in der Pocket schlau verhält, vorne rausgeht und dann seinen Fullback findet. Dritter und 9 war, sorry, falls ich was anderes gesagt habe. Adam Prentice stand völlig frei, hatte freie Laufbahn, den hat man komplett vergessen zu decken. Dann fängt der leider den Ball nicht. Der Ball natürlich ein bisschen hoch geworfen, ja. Den kann man aber fangen. Da muss ich sagen, gut, dann mache ich jetzt einen Fullback, zwar natürlich einen Vorwurf, aber okay, das kann passieren. War sehr, sehr ärgerlich und hat uns natürlich so ein bisschen Wind aus den Segeln rausgenommen. Und auf Prentice werden wir später nochmal leider zu sprechen kommen. Ja, da hat man schon gemerkt, die Pässe, wenn sie ein bisschen besser platziert gewesen wären, hätten wir hier locker einen First Down gehabt. Bei beiden, muss ich sagen, so wird es halt nichts. Bleibt aber alles ohne Folgen. Bucks müssen auch schnell punten. Ja, dann hast du wieder einen Drive. Du kommst zwar von hinten gut raus, wirst aber gestoppt, kommst nicht wirklich weiter, musst nach 8 Plays punten. Und dann hast du das erste Mal, ja, wo es dann geklingelt hat, wo ich gespannt war auf eine Antwort. Die Bucks an der Tampa Bay 13, einen 87-Yard-Drive. Mehrere Plays haben da 9 Minuten von der Uhr genommen. So einen Drive habe ich das ganze Jahr noch nicht von uns gesehen. Unglaublich, mit welcher Konsistenz, mal ein bisschen länger eingebaut, passt zu Evans, der Lattimore bis zu seiner Verletzung später komplett verseilt hat an dem Tag, muss man leider sagen. Mhm. Dann hatten sie mal wieder einen Lauf dabei, Baker Mayfield, der unfassbar viel Zeit in der Pocket hatte, der dann zum Teil noch rauskommt und über die Füße ein bisschen was macht. Da bin ich halt gleich bei dem Punkt, jetzt mal die O-Line zu kritisieren und auch die Front 7 im Allgemeinen. Ja, sowohl die D-Line, aber auch unsere zweite Reihe mit den Linebackern. Pass Rush, wir haben einen Sack erzielt, der Brian Breezy. Wenigstens der scheint ein bisschen zu funktionieren. Auch Malcolm Roach hat, finde ich, einen ordentlichen Auftritt gehabt. Ja. Vom Rest war das nichts. Wir hatten 3 Quarterback-Hits das ganze Spiel über. 3. Und da muss ich jetzt sagen, du hast einen Cam Jordan, zwar irgendwo Vereinslegende, der zwar einfach braucht, bis er kommt, aber das ist langsam, wird es ein bisschen eng, sowas als akzeptabel zu verkaufen. Und du hast einen Carl Granderson, der gerade einen fetten, fetten Vertrag unterschrieben hat. Von dem kamen die letzten zwei Spiele einfach gar nichts. Das geht so nicht. Das kann nicht deren Anspruch sein. Ja, die D-Line ist zwar neu zusammengewürfelt, aber die Edge steht ja seit Jahren. Und ich war gegen die Packers schon stinkig, weil ja die Packers Ersatztackle gespielt haben und nicht mal gegen diesmal rangekommen. Auch hier, also wenn das unser Niveau für den Pass Rush dieses Jahr ist, dann können wir wirklich einpacken. Sage ich ganz ehrlich, wenn da keine Steigerung mehr kommt, ja dann Prost Mahlzeit, dass es besser geht, wissen wir eigentlich. Und deswegen ist das Einzige, was mich da optimistisch stimmt, sowohl Granderson als auch Jordan haben schon bewiesen, dass es besser geht. Und das muss aber schnell kommen, weil sonst, wenn die erst in Woche 10 aufwachen, da ist es zu spät. Und bei der zweiten Stufe, den Linebackern, nehme ich jetzt mal gerade im letzten Spiel, ich habe in Green Bay den Myra Davis ein bisschen kritisiert, Pete Werner da schon mit dabei gehabt. Dieses Mal war es andersrum. Pete Werner sah ganz schlecht aus. Viele Tackles schlampig gesetzt, gar nicht gesetzt, daneben getackelt und so weiter und so fort. Das können wir uns einfach in der Situation nicht leisten. Deswegen hier viel wieder in der Medium-Pass-Range und auch eben, wenn der erste Step vom Running Back durchbrochen wurde, die Linebacker Probleme gehabt, alleine ihren direkten Gegenspieler zu stoppen, ist man auch nicht gewohnt. Von sowohl Demario Davis nicht, als auch eben Pete Werner. Das war mit eins der schlechtesten Spiele von Pete Werner, die ich in, der ist jetzt im dritten Jahr, die ich gesehen habe von ihm. Ich bin da echt schockiert, muss ich sagen. Wenn jetzt die Linebacker-Position, Jules, kannst du mir sicher zustimmen, hatten wir die letzten zwei Jahre nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass wir da Probleme haben. Und jetzt kommt das Thema aber auch noch. Ich habe beim letzten Mal schon davor gewarnt. Ja, Prost Mahlzeit.
Ich stimme dir zu, dass wahrscheinlich die schlechteste Performance an sich von den Linebackers jetzt seit längerem war. Ich glaube einfach, dass die gesamte Defense irgendwie schlecht gescriptet war. Ich weiß nicht, ob das Fehler von... bei manchen Plays habe ich Fehler von den Saints gesehen, direkt in der Secondary. Oder von unserer Pass-Coverage. Manchmal war es vielleicht einfach gut gespielt von den Bucks. Wir haben verhältnismäßig viel Zone-Coverage gespielt. Und die hat Combifo überhaupt nicht funktioniert. Und dann passiert genau das. Du hast keine Abstimmung mehr. Einer macht etwas, was er überhaupt nicht tun soll. Dann steht da... dann steht blöderweise der andere blöd da, obwohl der andere, der so ausschaut, als würde sein Verteidiger zwar covern, macht aber genau das Falsche. Und genau dann hast du Unstimmigkeiten und dann passt die Leverage nicht, dann passt jetzt fällt mir das Wort nicht an, also den Winkel, wo du den Gegenspieler mal attackieren willst, passt dann gar nicht. Dann hast du viel öfters Miss-Tackle, was wir gesehen haben, und alles sah hilflos aus. Am hilflosesten wahrscheinlich unsere Linebacker. Was ich aber nicht verstehe, du weißt, womit du die größten Probleme hast, und du weißt, womit dich auch die Bucks am ersten schlagen. Und beides lässt darauf zu schließen, wenn du Zone Coverage spielst und dann in dem wahrscheinlich im wichtigsten Play des ganzen Spiels, beim 3 and 5, kommen wir dann zu sprechen, war es wieder Zone Coverage und hat wieder überhaupt nicht funktioniert. Das war etwas, man muss schauen, ob das einfach Abstimmungsproblem war, ob man da irgendwas falsch interpretiert hat, schon in den Pre-Games, in den Trainings, in den Film-Studies, aber das, da müsste man wieder umkehren. Wundert mich, dass man da doch vermehrt auf Zone-Coverage gespielt hat. Chris Godwin ist ein sehr guter Receiver, aber dann kann man auch, wenn du Single-High-Safety spielst, hast du automatisch doppelte Unterstützung für Crosses im Slot, und dann nehme ich dieses Risiko gerne an. Aber da war vieles, was nicht, deswegen, ich sage, ja, sie haben schlecht ausgeschaut und da waren Fehler dabei. Ich glaube, das war aber mehr so das Endresultat oft von etwas, was schon viel früher kollabiert ist, glaube ich. Meiner Meinung nach. Gut ist es auf jeden Fall nicht.
Ja, das definitiv. Und ja, ihn hat nicht nur damit was zu tun, dass es früh schon kollabiert ist. Es war ein Mitgrund, wieso auch die Defense dann so zum Wackeln angefangen hat. Naja. Das nehmen wir mal so hin, den Touchdown drauf. Wie gesagt, darf dir nicht passieren, aber am Ende hast du auch gemerkt, unsere Defense war müde. Da ging nichts mehr. Klar, wenn du 9 Minuten auf dem Feld bist oder über 9 Minuten, das musst du früher verhindern. Und gerade eben immer so dritte und lange Geschichten, zweiter, wenn sie bei 2. und 13 stehen, das dürfen die einfach nicht konverten. Und da haben wir dieses Jahr immer mal wieder schon Probleme gehabt. Das kann es nicht sein. Oder auch der Touchdown-Pass am Ende. Du warst schon bei Third and Goal völlig frei dann gelassen. Sie war auch bei Baker Mayfield, die eben wieder 5, 6, 7 Sekunden Zeit hat und unser Pass-Rush nicht durchkommt. Also es ist, ja, der Fisch stinkt vom Kopf her, wie es so schön heißt. Ja, und dann hast du das Problem, beziehungsweise ich hatte dann die Hoffnung, man ist ausgeruht, man kommt weiter, man schafft dann auch einen First Down. Du schaffst es aber, finde ich, die Saints dieses Jahr Probleme in der Offense, irgendwas mal mit einem oder mit zwei Spielzügen zu schaffen. Du hast dann gleich wieder ein 3 und 4. Ein 3 und 4 zu laufen, wenn du nur knapp 4 Yards immer erzielst pro Lauf und da dieses Jahr wackelst, eigentlich keine Option. Also musst du werfen. Derek Carr, den Ball wieder viel zu lang gehalten. Ich weiß nicht, warum man ihm da keine Sicherheit quasi mit einmal, sein Checkdown in solchen Situationen, dass er halt einfach weiß, er bringt zumindest den Ball weg, wird natürlich irgendwann mal gesackt. Beim Dritter und 4, klar, danach bist du bei Vierter und 8, an der eigenen 40 musst du abgeben. Ist sehr, sehr schade in der ganzen Geschichte. Und man muss hier jetzt sagen, unsere O-Line hat gehalten. Das ist ja mit einer der wenigen positiven Punkte, die wir hier raussprechen können heute. Stark verbesserte O-Line. Ich meine, klar, du hast am Ende 3-6 kassiert, waren aber eigentlich alles sogenannte Coverage-Checks, wo halt auch Derek Carr den Ball nicht bekommen hat. Jetzt muss ich aber einen Punkt ansprechen. Bei einem Dritten und 4, bei einem Dritten und 1 oder auch bei einem Dritten und 6, was ich hatte, habe ich mir das Scheme mal angeschaut, was Pete Carmichael da gecallt hat. Da war eben keine Hot Rod, kein Checkdown, war meistens die drei Receiver vertikal. Warum zum Teufel call ich sowas dreimal, wenn ich 3 und Medium oder 3 und Kurz habe? Bei einem 3 und 1 muss ich immer noch sagen, du hast einen Taysom Hill, du hast einen Fullback, lass den hinterm Fullback herlaufen, einen Guard vielleicht noch davor, der shiftet. Was soll da in die Hose gehen? Da kann nichts in die Hose gehen normalerweise. Wieso packe ich da einen Passplay aus? Warum? Ich meine, es weiß zwar jeder bei einem 3 und 1, wenn Taysom Hill in der Shotgun steht, was passieren wird. Ich sag das ja oft genug mit dem Ferrari auf der Autobahn, auf der linken Spur. Der überholt dich. Das ist einfach so. Das verstehe ich nicht. Und das dreimal zu machen, diesen Call, oder eben ein ähnliches Play rauszuholen bei Dritter und Medium, das ist fatal und das mag verstehen, wer will. Ich nicht. Ich bin kein Offensive Brain, sicher nicht, da weißt du mehr davon. Dass ich einen tief schicke, um die Box aufzumachen, kann ich verstehen. Ich schicke auch zwei tief, das ist ja in Ordnung. Aber dass du ihnen keinen Checkdown gibst und keine Hot Route auf Medium, das kann ich einfach nicht verstehen.
Das war wahrscheinlich das, was mich am meisten schockiert hat. Bevor, ich möchte mir die Plays nochmal wirklich aus der 22-Kamera anschauen, weil ich habe das Play, hat man nie wirklich zu 100% gesehen, aber ich habe dann halt auch keine Hotshot gesehen, was eigentlich völlig konträr ist, weil die Saints spielen eigentlich immer, würde ich sagen, wenn der erste Read nicht da ist, Safety Wall, Checkdown. Das ist mir so oft vorgekommen, als hätte es einfach nicht existiert. Ich verstrete aber bei dritten vier zu passen, einfach weil ich glaube, wenn du laufst dreimal und es geht nicht auf, ich glaube, dann ist die Community nicht viel mehr glücklich als sonst. Aber ja, natürlich, ich habe auch kein Problem, wenn ich sage, ich bin rund um der eigenen 40-Yard-Line oder lass es eigenen 45-Yard-Line, dass ich bei dritten vier als Two-Down-Territory sehe und dann wirklich mit diesem Hill ein Play mache, ist für Minus-Yards. Okay, dann pante ich, kriege ich 2-3 Yards raus oder bin nur auf Inches. Ja, da kann man sich überlegen, sich den vierten auszuspielen. Ja, da war wirklich viel dabei, was eigentlich völlig konträr zu unserer Ideologie ist, weil wir haben Carmichael ja oft in der Vergangenheit kritisiert gehabt. Da war es einfach so, nicht einmal, dass das Play-Calling schlecht war oder so, sondern einfach, dass die Plays an sich keinen Sinn gemacht hätten. Und dass es nichts mit unserer Ideologie ist. Ich weiß nicht, ob man da in der Filmstudie irgendwas gesehen hat, aber ich hätte keine oft wirklich das Gefühl gehabt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie die über einen Pass die Bucks schlagen wollen. Deswegen war es auch so, dass Kamara noch und nöcher an Tages bekommen hat.
Ja, du sagst es, Schulz, verstehe mich nicht falsch. Ich kritisiere ja nicht, dass du bei 3 und 4 wirfst. Um Gottes Willen, eben nicht. Du hast ja den Punkt auch genannt, unser Running Game ist nicht so ja, überläuft es sich förmlich die andere Mannschaft, gerade die Bucks, die eine gute Front 7 haben. Das ist ja legitim zu werfen. Aber die Schemes, die ja gecallt wurden, da würde ich als Quarterback schon sagen, und dann nehme ich Derek Carr leider auch mit in die Pflicht, den Scheiß spiele ich nicht bei 3 und 4.
Das kann er nicht sagen. Das kann er nicht. Das muss
er auch nicht, aber die großen Quarterbacks overcallen, wenn es ist. Also hat er Brady gemacht, hat er Breeze gemacht. Nur um jetzt zwei Beispiele zu nennen an
Quarterbacks. Ich glaube, die
da killen dann, da muss ich schon dann, ja, sagen, dass du sagst, ich weiß es nicht, aber du brauchst ein Shotplay bei einem 3 und 4, wenn du schon weißt, du hattest jetzt zwei Drives, die nicht so gut gelaufen sind. Das mag verstehen, wer will. Wie gesagt, dass du bei einem 3 und 15 an der Need calls, das ist für mich vollkommen in Ordnung, dass du einfach sagst, sicheren Ding, jetzt keine Interception, dann punten wir halt, wenn die Yards auf der Catch nicht kommen. Meiner Meinung nach hast du auch die Bucks, wenn nur underneath tatsächlich schlagen können. Was mir das ganze Jahr schon fehlt, sind eben Hook and Curl. Wir spielen kaum Screens. Das hat mir bei einem 3 und 4 gefehlt. Warum lasst du einen Kamara zurück? Er spielt doch einen Screen bei 3 und 4. Weißt, wenn du eh schon auf dem Pete Carmichael Playbook 2015 irgendwo stehen geblieben bist, gefühlt, nicht immer, aber ab und an, dann pack doch sowas wenigstens aus. Dann könnte ich ja sagen, wenn es nicht funktioniert, ja, aber es war legitim, das zu spielen. Ich sag, drei Receiver tief zu schicken, ist bei 3 und 4 halt einfach, das versteht keiner.
Ich würde es dann verstehen, wenn du wirklich diese Hot Rod underneath hast. Das war im ersten Drive vom ersten Preseason-Spiel gegen die Chiefs, war das schön zu sehen, wo er Juwan Johnson gefunden hat. Das ist dann legitim, weil da vielleicht ist er dann offen. Und wenn nicht und sie spielen Zone oder Blitzzone, dann hast du einen von der Tiefen, der dann reagieren muss und dann auf 12 Yards stehen bleiben muss, weil er da weiß, da ist die Zone, wo er offen ist. Das verstehe ich noch, aber ich habe wirklich diese Hot Rods einfach nicht gesehen und die Plays, wie gesagt, ich schaue es mir ungenau, ich werde es mir nochmal anschauen, wahrscheinlich übermorgen, weil da war einfach vieles, was einfach unlogisch war für mich. Wie gesagt, du sagst, du kannst ein Play versuchen, es geht vielleicht nicht auf. Aber für mich war einfach die Logik dahinter, wie man dieses Spiel gewinnen wollte über den Pass, nicht existent.
Ja, wie du sagst, das, was uns das ganze Jahr schon fehlt, so diesen roten Faden reinzubringen. Dass du mal sagst, man hat einen konsistenten Drive, den man hält, das fehlt komplett. Viel Spaß beim nochmal anschauen. Ich habe mir heute die 40 Minuten gegeben. Es war wirklich auch in der Wiederholung grausam. Naja, wir kommen zurück. Carr wird gesackt. Shit natürlich. Du puntest. Über Lou Hadley haben wir schon letztes Mal gesprochen. Kann sagen, dieses Mal war das mit keinem Funken besser. Hat mit Kamada mal gesehen, was ein ordentlicher NFL-Punter heutzutage macht. Also auch da ist zwar nicht die größte Baustelle, die wir haben, aber Lou Hadley würde mich wundern, wenn der nächstes Jahr noch im Roster steht. Die Bucks, hier wieder mal gesagt, die Defense fängt langsam an zu wackeln bei uns, beziehungsweise die Bucks generieren ihre Plays. Sie laufen warm, auch hier wieder Lattimore leider etwas versohlt worden, zwar diesmal von Tompkins, nicht von Evans. Hat uns 26 Yard gekostet. Am Ende wirft Baker Mayfield, oder macht er Baker Mayfield Sachen, wirft eine Interception. Da war Giadome 1-1 gegen Godwin, kannst du machen, Giadome ist super gespielt. Was für uns ärgerlich war, er wurde von Godwin zu Boden gerissen, beziehungsweise im Fallen, hat er beide Füße noch im Feld, sprich, das gibt kein Touchback auf die 20, sondern wir sind an unserer eigenen 1-Yard-Line gestartet. Entscheidung war leider richtig, muss man sagen, er hatte beide Füße im Feld noch drin. Ja, das, aber gut.
Da möchte ich jetzt kurz was sagen.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie Schuld hätte auf das Spiel oder so. Es hatte Einfluss drauf, womit was wir dann gespielt hatten und was daraus passiert ist, aber das soll's. Wir hätten mit so vielen Geschenken wahrscheinlich das Spiel nicht gewonnen. Darum geht's mir nicht. Es geht mir nur, wie können wir Entscheidungen besser machen. Und das Problem ist, per Reglement kann ich das durchaus so argumentieren, dass er da an der 1 Yard starten muss. Mein Problem an der Sache ist, das wurde bisher nie gecallt. Und jetzt haben wir das Problem, was wir viel öfters in der NFL haben. Wir callen etwas oder callen etwas nicht, weil wir so gewohnt sind. Wenn jemand in der Neutral Zone steht, ein Receiver, dann ist das egal. Dann läuft das Play weiter. Ist unzählige Mal passiert. Du hast einen False Start. Ja, es war so knapp. Lass mir weiterlaufen. Das stört mich einfach. Entweder wir sagen, das ist so, dann muss es aber klar sein, dass es alles so pfeifen. Und wenn es dann ungewohnt ist, weil das nie so war, das vor allem das mit Momentum ist da auch die Geschichte, dass das eigentlich so nicht klar definiert ist. wo das beginnt, wo das aufhört, dann kannst du auch so argumentieren, wie es dieser, wie bei Fox der Schiedsrichter-Analyst gesagt hat, er hätte Touchback gegeben, einfach weil man es immer schon getan hat. Wieso da, man da jetzt anders beginnt, das muss einfach besprochen werden. Ich weiß nicht, wie es da das Referee-Meeting gibt, muss es sicher eins geben. Das muss da einfach besprochen werden, wie wir solche Situationen gehandhabt haben. Das hat Woche 1 beim Play der Falcons, glaube ich, war das, wo ein Touchdown aberkannt worden ist, wo ich sage, Leute, bei Reglement ist es ein Touchdown. Nur weil es komisch ausschaut, weil es nicht ausschaut wie ein Catch, pfeifen wir es nicht. Das sind die Sachen. Ob jetzt was eine PI oder so ist, da wirst du dich immer streiten können. Aber ich finde, das sind die Sachen, da muss man sich endlich mal klar werden, wie man solche Sachen handhaben möchten. Ich sage jetzt nicht, dass der Call falsch war. Ich sage nur, das wurde bisher nie gecallt. Wieso beginnt man jetzt damit? Soll man damit beginnen? Wie schaut das Reglement dazu aus? Das sind die Dinge, die mich ärgert. Aber ja.
Interessante Einsichten, die du uns hier gibst, Jules. Man hat es echt nicht auf dem Schirm. Also für mich war diese Regel bekannt mit dem ein Yard, wenn du eben noch vor der Endzone quasi einkommst. Ja, sei es drum. Ich habe mir dann schon überlegt, was macht man jetzt? Weil ein Yard-Line zu starten ist natürlich nicht geil. Ich habe mir schon gedacht, eventuell kniet man vielleicht ab dahinter, lässt die Zeit runterlaufen, waren noch 45 Sekunden. Andererseits, du warst 14-3 hinten. Nochmal im Field-Goal-Range kommen, wäre schon gut gewesen. Und dann passiert halt genau das, was dir auf gar keinen Fall niemals im Leben passieren darf. Weil als Fullback, wenn du nicht auffällst, hast du einen guten Tag, da wirst du nie groß glänzen können, außer da ist Kyle Juszczyk. Adam Prentice macht genau das, was ein Fullback halt nicht machen darf. Zuerst einen Ball nicht fangen und dann an der eigenen 6-Yard-Line fumblen. Wir haben schon gesagt, ein Fumble ist immer schlecht, aber es gibt halt Momente, da ist ein Fumble nicht so wild. Es gibt Momente, wo du halt wirklich nicht fummeln solltest. Da war er. Katastrophen ersten Halbzeit natürlich obendrauf. Adam Prentice ist übrigens 2.10.1952 immer noch auf dem Roster.
Nee, das ist. Ich habe. Nee, da, dann ist die Sache wie. Deswegen hast du auch einen Hadley, weil er. Weil man bei Gilligan unzufrieden war. Okay. Dann nicht zu machen, heißt nicht, dass es besser macht. Prentice, ja, hat einen Scheißtag, aber der ist jetzt erstens schon länger bei uns und ist an sich für einen Fullback und so wie wir ihn einsetzen, okay. Also ich würde es jetzt nicht deswegen machen, weil er einen Scheißtag hat, weil dann hättest du, glaube ich, stand jetzt, glaube ich, viele Leute nicht mehr auf unserem Roster oder im Coaching-Staff. Ja, also deswegen, das wäre schon sehr, wenn man deswegen gleich cutten würde, weil er dann doch schon länger bei uns ist. Aber alles andere ist ein guter Tag, glaube ich. Du hast zwei Momente und die sind auch so beide halt komplett verschissen.
Ja, aber nochmal braucht er so einen Tag nicht haben, weil Fullback, muss man auch sagen, gibt es die Sander mehr.
Panthers auch.
Das stimmt. Deswegen, ich bin gespannt, wie es da geht. Ja, um auf jeden Fall das zu Ende zu bringen, natürlich die Bucks können das nutzen, starten an unserer 6, laufen sich vorne an die 1-Yard-Line und bringen ihn dann in die Endzone, gehen mit 14-3 eben in die Halbzeit. Absolut unglücklich natürlich gelaufen. Absolute Katastrophe. Was es gut macht, Start raus ins dritte Viertel mit dem Sack eben von Brian Brisee. Super Ding. Können wir aber leider auch nicht wirklich draus Kapital schlagen. Derek Carr sucht hier bei einer 3 und 16, nachdem Camara für Minusyards gestoppt wurde und Carr gesackt wurde, sucht er tief Olave, wirft wieder ein bisschen zu niedrig meinerseits und Olave auch in den Rücken rein. Wird nix. Dann kann man zwar die Bucks bei einem Punt halten, hatten hier eine Delay-of-Game-Strafe zum Beispiel mit dabei, was ihn ein paar Yards gekostet hat. So weit, so gut. Der nächste Drive war noch halbwegs ansehnlich, muss ich sagen. Bringt uns von der New Orleans 29 an die Tampa Bay 14. Auch hier, es ging gut was mit Camara in Space, mit Taysom Hill, der mal einen guten Lauf mit drin hatte, mit Camara wieder. Olave hat er gefunden für die Herz, der einzige Mal, wo Olave auch gefunden wurde. Aber am Ende bleibst du halt auch bei 3. und 9. musst du einen kurzen Ball zu Kamara spielen, der macht nur 4 Yards draus, kommst du wieder nicht in die Red Zone. Wieder ärgerlich, kannst zwar verkürzen auf 17-6, beziehungsweise, ja genau, 17-6 war es. Ob dich das so weiterbringt, ja. Aber gut, das war ein Monster-Game. Es war nicht 17-6, es war 14-6, sorry. Jetzt
danach 17-6.
Genau.
Von dem her ist der Call auch gut, weil dann damit machst du so ein One-Score-Game zumindest.
Ganz genau. Ja, auch hier die Defense wieder am Wackeln. Gerade eben über diese Medium-Plays schaffen sie es, die Bucks, dass sie nach vorne kommen. Der Zugriff war einfach nicht da von der Defense. Werden zwar dann noch an den New Orleans 33 gestoppt. Fico ist gut. 17-6. Bei noch 13 Minuten 31 zu spielen im vierten Viertel. Und ich schon gedacht habe, also wenn jetzt, dann muss jetzt was kommen. Es kam wieder ein Drive, der in Ordnung war, aber der halt am Ende auch nicht langt. Du wirst dann Tampa Bay 26 gestoppt, musst wieder ein Field Goal schießen. Auch hier eher so diese Big Plays eben bei 2 und 8, wo ein bisschen was rauskommt, bei 3 und 10, wo du was schaffst. Das war jetzt nicht wirklich ein flüssiger Drive, aber man hatte eben die Third Downs wenigstens ein bisschen konvertieren können. Dann war eigentlich für mich schon dieser Todesstoß mit dabei. Bucks Touchdown, 23-9, können sie wegziehen. Hier wieder dasselbe Problem. Einfach sich nach vorne gespielt, kaum Gegenwehr gehabt, keine Pass-Deflections, nichts, kein Pass-Breakup. Also sowohl Defensive Backs als auch eben unsere Front 7 oder Front 4 nicht da, wo man sein sollte. Und der Sargnagel war dann am Ende noch der Fumble von Derek Carr.
Ganz kurz.
Drive, das hat es dann beendet.
Ja. Genau, also das Traurige war, bis zu diesem Third and Seventh Play war es, glaube ich, hat man noch Möglichkeiten. Man war an der Saints 47, insofern schwierige Situation zum Verteidigen, weil du weißt, du brauchst einen Stopp, weil wenn sie ein Field Goal erzielen, wäre es wieder ein Two-Score-Game. Und jetzt weißt du nicht, wie du spielen musst, weil du kannst jetzt nicht nur auf First Down verteidigen, weil 5 Yards, okay, du kannst einen vierten Down vielleicht abspielen, aber du musst auch schauen, dass die gar nicht in Field Goal Range kommen. Und da musst du, das ist dein Money Play. Wenn du geschlagen wirst, wirst du geschlagen, verlierst du das Spiel. Okay. Was halt bitter ist, man spielt Zone Coverage, das, womit man uns die ganze Zeit geschlagen hatte. Und es schlagt auch der uns die ganze Zeit dabei geschlagen hatte. Es war Chris Godwin, das war einfach eine komplette Miscommunication. Alonte Taylor. Es war Abstimmungsfehler zwischen Alonte Taylor, Safety und Outside Cornerback. Ja, das ist, da musst du, das ist nochmal das Money Play. Und es war auch sinnbildlich. Es war, die Körpersprache war nicht da und es ist auch ein bisschen Körpersprache der Coaches und Playcallers. Wenn du sowas callst, wenn du nicht sagst, Man-to-Man, die sind, bicken da alle dran an den Gegenspieler, wenn sie uns schlagen, dann schlagen sie uns, aber sie müssen ein gutes Play machen. So war es nicht, das war wide open. Und genau das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Was einfach so asymptomatisch für all das ist, was wir normalerweise stehen. Das ist auch das einzig Gute, was mich positiv stimmt, oder positiv so gut, wie man es sein kann. Das ist untypisch. Und wir wissen eigentlich, dass es besser geht, wenn man es auch anders macht. Aus den Fehlern lernt man am meisten, aber ich hoffe wirklich, dass die viel daraus mitgenommen haben. Die sollen sich wirklich scheiße fühlen und dann, weil wir sind, es gibt wirklich viel über die Winston Interception, das ist jetzt auch nicht mehr wirklich relevant, da irgendwas zu erwähnen, oder?
Nee, das war eben, also ich finde, dass man Derek Carter nach dem Fumble runtergenommen hat, völlig in Ordnung, schlimmer konnte es ja auch nicht mehr werden, bevor er sich verletzt, wobei man halt auch sagen muss, wenn du Derek Carr-Spiele und Winston-Spiele bisher rein von den Statistiken vergleichst, hat Winston fast überall bessere Stats. Also Derek Carr auch komplett von der Rolle bisher, muss man sagen. Aber nicht da, wo man ihn eigentlich kennt und erwartet hatte. Jules, am Ende verlierst du 26-9 zu Hause. Ich habe gesagt, das war jetzt für mich schon ein Must-Win-Game, weil gegen die Bucks wird es halt am Ende gehen um diesen Playoff-Platz. Du hast gegen die Packers schon, wenn es Richtung Wildcard gehen sollte, jetzt den Kürzeren gezogen, nachdem du da unglücklich verloren hast. Diese Leistung, also wenn was Negatives haben wir jetzt schon viel angesprochen, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich habe nur 3 positive Dinge gefunden. Das war der erste Drive, das war die O-Line, die verbessert wirkt, muss man wirklich sagen. Und das war Groupie, der diesen Bounce-Back-Moment hatte, alle seine drei Field Goals gemacht hat. Sonst war nicht viel Positives dabei. Wir haben seit mindestens 1,5 Jahren dieselben Probleme. Dennis Allen hat bekommen, was er wollte. Jetzt stehen wir nach 4 Spieltagen 2-2. Du hast Division-Duell einmal verloren und den die wird es am Ende gehen. Du hast gegen einen direkten Konkurrenten um eine Wildcard die Spiele verloren. Du hast in den ersten 2 Spielen nicht wirklich geglänzt. Jetzt muss ich halt nach 4 Spieltagen schon wieder ganz offen fragen. Brennt jetzt schon der Baum in New Orleans? Brennt vor allem der Trainerstab? Was erwartest du jetzt an Commitment, beziehungsweise auch was erwartest du jetzt von Management oder auch Ownership? Wie lange will man sich das jetzt noch anschauen?
Gleich vorweg, also ich glaube nicht, dass wer entlassen wird. Auch rund um Carmichael. Zumindest nicht als nächsten Schritt. Als nächsten Schritt glaube ich wirklich, wenn was passiert, dann ist so, dass wer anders das Playcalling übernimmt. Ich glaube, dass da unser Passing Game Koordinator wahrscheinlich die besten Möglichkeiten hat, einfach weil es auch in der Preseason schon getan hat, sprich, er ist es gewohnt, er hat es gesehen und ich glaube, dass da einfach ein Ronald Curry wahrscheinlich die beste Wahl sein würde. Ob man das jetzt nächstes Spiel schon macht, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, jetzt muss man wirklich diese ernsthaften Gespräche mal führen, so wie es auch Kamara und Allen angekündigt haben. Und sagen so, es geht nicht weiter. Was heißt das? Dass auch nicht mal das Gamescript, sondern erstens, die Calls müssen so machen, dass du mehr Punkte aufs Board bringst. Und ja, wenn dann die Spieler verscheißen, ist es bitter. Aber jetzt ist der Moment, wo du als Koordinator mit dem Rücken zur Wand stehst, sagst, jetzt musst du liefern, weil jetzt hast du deinen Quarterback, du hast deinen Receiver, du hast deinen Running Back. Die O-Line war wieder besser. Sie war eigentlich gut. Die 6 waren nicht bei der O-Line. Das war, kann man ja sagen, von der O-Line an sich war es eigentlich kein schlechter Tag. Dass genau jetzt das mit Abstand schlechteste Spiel passiert, ist auf 2 Faktoren zurückzugreifen. Dann nochmal Körpersprache, was für mich extrem relevant ist, aber vor allem das Coaching, weil jetzt hast du keine anderen Ausreden mehr. Du kannst sagen, ja, es war bad gescriptet, okay, aber da waren Fehler dabei, wo ich sage, die sind völlig konträr. Wenn du was riskierst und geht nicht auf, okay. Aber es gab eigentlich keinen Grund, oder ich kann es mir das nicht argumentieren, so zu callen. Weil das Play-Calling an sich war ja gar nicht so schön. Das Run-Pass hat ja, zumindest war schon mal schlechter. Es waren einfach die Plays an sich völlig katastrophal. Und da muss man jetzt auch sagen, und da wird auch dieses Coaching-Staff sich zusammensetzen, ohne da auf den Finger zu zeigen, hey, wir müssen da alle besser agieren. Und vielleicht ist es dann so, dass du sagst, okay, Carmichael, du bist der Koordinator, er plant das ja nicht doch alles alleine, deswegen wäre es falsch, das alles auf ihn runter zu reduzieren, aber er ist der als erster deinen Kopf hinhaltet. Aber jetzt sagt, okay, wir setzen uns zusammen so wie immer, was passiert eh gleich, Curry, du callst das Play, du callst die Games, einfach nicht einmal sagen, weil Carmichael machst du alles scheiße, sondern sagen, Carmichael, nimm Step Back, schau dir das auch von außen mal an. Du bist doch immer mit dabei, aber du kannst das auch anders beobachten, als wenn du selber das callst. Das muss jetzt der nächste Step sein. Es heißt nicht, das alles über den Tisch zu werfen, aber man muss das bedacht, klug und ruhig jetzt wirklich Änderung vornehmen. Und ich glaube, nächste Woche gegen die Patriots werden wir noch Carmichael sehen als Playcaller. Aber sollte das wieder gleich sein, auch ideenlos und auch die Körpersprache von den Team, sollte das noch weiterhin zu schlecht sein, dann musst du reagieren, weil du wirst nicht den Lockerroom verlieren, wo wir jetzt Gott sei Dank noch nicht sind. Es sind auch die Spieler noch in deinem Coaching-Staff, aber du willst es auch gar nicht so weit kommen lassen.
Es fängt aber an, also ich muss sagen, Körpersprache hast du angesprochen. Man hat gesehen, Defense, wo sie ihren ersten Touchdown kassiert haben, da hat Demario Davis nochmal die komplette Defense in einem Huddle zusammen versammelt und geschaut, dass er was retten kann. Von den zwei Kapitänen in unserer Offense, Eric McCoy und Derek Carr, finde ich, kamen viel zu wenig in diesen jetzt erst Rechtsstimmung. Derek Carr wirkte als Erster für mich gefühlt niedergeschlagen und ein bisschen hilflos, was du als Captain einfach nicht vermitteln darfst. Da bin ich nicht der Fan davon. Du kriegst deinen Part gleich, okay. Ich bin nicht der Fan davon, sich Einzelpersonen rauszupicken. Wie du sagst, das Ding hat Pete Carmichael nicht alleine verkackt. Ist aber der Erste, der den Kopf hinhalten muss und der seine zweite Chance bekommen hat. Man hat jetzt viele Aspekte. Ich bringe bewusst jetzt auch noch zwei andere Namen rein. Weil Ronald Curry, ja, hat letztes Jahr irgendeinen Rose Bowl oder sowas beim College callen dürfen. War da nicht so schlecht. Preseason hatte mir nicht gefallen. Und ich sehe bei Ronald Curry halt auch das Problem, der hat sehr viel Sean Payton und Pete Carmichael mitbekommen, nachdem er schon ewig bei uns ist. Bringt der uns diesen frischen Wind rein? Ich weiß es nicht. Für mich kommen jetzt zwei andere in Frage, die available sind. Das eine ist ein bisschen viel Träumerei, aber ich dann einfach sage, fuck off, probier's. Schlechter kann er es nicht machen. Hol Drew Brees als Caller. Du schüttelst den Kopf, können wir gleich ausdiskutieren. Ich merke aber, dass die Community in diesem Moment zum Jubeln anfangen wird. Ja. Das zweite Hot Take, wo du zwar wieder absolut dagegen wärst, wo aber mir in der Situation auch egal wäre, holt John Gruden irgendwie an Bord. Fest. Lass ihn nicht alleine callen, aber hol ihn mit an Bord. Weil der Mann kennt Dennis Allen, der Mann kennt Derek Carr wie kein anderer, der Mann war schon da im Trainingslager. Hol dir von außen auf jeden Fall Hilfe. Ich meine, wir brauchen jetzt hier, weil ich gelesen habe schon, oder auch selber ja gesagt habe, Eric Bieniemy, den brauchen wir jetzt nicht mehr hinterherholen, der ist nicht mehr verfügbar. Die Chance hast du dir halt genommen, indem du gesagt hast, du machst du Pete Carmichael weiter. Mike McDaniel ist bei den Dolphins, brauchen wir auch nicht mehr drüber reden, über diese Option. Aber Gruden wäre frei. Und ich finde eben schon, hol dir von außen Hilfe.
Also Brees, nee. Er war ein Top-Spieler und alles, aber der bringt dir doch keinen Unterschied. Der hat doch keine Erfahrung als Koordinator. Die Sache ist, du kannst nicht während der Saison meiner Meinung nach keinen von außen holen. Weil wenn du jetzt sagst, ein Wechsel, egal wer es macht, du hast doch immer dasselbe Playbook. Du kannst ja nicht das ganze Playbook über den Tisch schauen und da jetzt was komplett Neues kreieren. Du musst mit dem arbeiten. Es geht darum, dass du andere Approaches siehst. Du callst anders gegen Man, du callst anders gegen Single High Safety, du callst anders gegen drei Linebacker, du callst anders gegen eine 3-4 Defense. Das sind alles die Aspekte. Und ich glaube einfach, dass da einen anderen Approach und du kannst ihm halt leider nicht jetzt das komplette Playbook ändern und dir von außen holen. Das sind, glaube ich, für die restliche Saison. Was du in der Offseason machst, ist dann wieder was anderes. Da machst du ein neues Playbook und alles oder du passt dein Playbook an, du hast den Kern des Playbooks, bleibt ja gleich. Und deswegen machst du das, eigentlich kann es nur wer aus deinen eigenen Reihen machen, der auch das Playbook da gut kennt und da auch mitgearbeitet hat. Und da ist halt Ronnie Curry der meisten, du musst auch dazu sagen, zu seiner Verteidigung, der hat auch so gecallt, wie du ein Preseason-Spiel callst und jetzt nicht so irgendwie wie gewinnst du am besten das Spiel, sondern, okay, das machst du ein Preseason-Spiel auch, aber eben halt, wie kannst du deine Spiele da halt am besten NFL-Luft schnuppern lassen. Es geht mir einfach darum, du musst da andere Approaches finden und vielleicht tut sich da Carmichael schwer, weil er auch selber schon zu lang dabei ist.
Aber jetzt das Thema John Gruden lässt mich seit gestern nicht los, weil natürlich, ein neues Playbook kannst du jetzt nicht aus dem Boden stampfen, das ist völlig klar. Jules, du spielst da auch schon ein bisschen länger selbst, bist auch ein bisschen in der Materie drin. Am Ende kochen alle nur mit Wasser. Natürlich schaut das Playbook von den Chiefs anders aus als das von den Saints. Diese Grundgeschichten und eben allein diese Reads, was spielen denn die andere Defense gerade oder was funktioniert denn bei uns besser oder hey, probiert doch das mal in die Richtung. Oder hey, das gefällt Derek Carr, hat immer mit ihm funktioniert. Ich glaube, diesen Einfluss brauchst du schon. Deswegen, ich sage jetzt nicht, hol dir John Gruden, lass ihn callen. Das sage ich nicht. Aber hol ihn dir in den Coaching-Staff mit dazu als Berater. Sonst irgendwo, dass der länger jetzt am Team mit dabei ist und da seinen Input nochmal mit reinbringt. Weil diese Betriebsblindheit, die ist da. Und ich glaube, da kann dir ein erfahrener Mann wie Gruden oder da könnt ihr auch ein frischer Drew Brees, der zwar wenig Erfahrung hat als Caller oder eigentlich gar keine, die könnte dir weiterhelfen. Da bin ich schon der Meinung, dass die Saints gerade viel zu verfahren sind. Man sieht es, finde ich, und jetzt auch mal das Gegenteilige zu beweisen, man hat sich mit Joe Woods extern verstärkt vor der Saison. Jemanden, der sehr viel Zone spielen lässt. Dieses Zone geht für mich nicht gut auf. Beziehungsweise haben wir jetzt richtig auf die Fresse bekommen, wurden richtig auseinandergelegt. Ich bin kein großer Fan von Joe Woods. Aber der hat auch Dennis Allen eine andere Sichtweise aufgezogen. Dennis Allen hat nie so viel Zone spielen lassen, auch nicht unter Chris Reichert. Muss sich Dennis Allen auch gefallen lassen. Er hat 26 Punkte von Baker Mayfield bekommen.
Der aber gut gespielt hat. Das ist dann aber Baker Mayfield, aber wie gesagt, wenn Quarterback gut spielt.
Und, da, und jetzt kommt meine These auch, stell Philipp da rein. Nichts gegen Philipp, ich weiß, so schlecht ist er sicher nicht auf QB. Wenn der 5-6 Sekunden Zeit hat, macht er genau dasselbe, was Baker Mayfield.
Nee.
Baker Mayfield hat nicht gut gespielt. Baker Mayfield hat das gemacht, was wir ihm gegeben haben und wir haben ihm halt sehr viel gegeben.
Ja, das ist es, aber das macht ein guter Quarterback. Das hat doch Drew Brees eigentlich die lange Zeit gemacht. Ganz kurz, ja, also ich finde, Joe Woods macht an sich keinen schlechten Call. Es ist eine andere Zone-Coverage, kommt mir vor. Wir haben viel Zone-Blitz die letzten Jahre gespielt. Man muss das gerne mal, ich glaube, wir, und das nehme ich mich ein, ich glaube, wir stellen es unter Zone-Coverage was völlig anders vor, was eigentlich in der NFL gespielt wird. Es ist halt extrem schwer. Wenn du es halt kannst, ist es unglaublich schwierig. Weil kannst du Starspieler wunderschön aus dem Spiel nehmen. Aber das ist etwas anderes. Es hat nicht funktioniert. Breeze, meine Sorge ist da. Inwiefern kann der dir einen frischen Wind mitbringen, wenn das, was er erkannt hat, die letzten 15 Jahren eigentlich von Pete Carmichael gekommen ist? Du kannst ihn dazu nehmen, vielleicht sieht er manche Sachen anders. Da geht es mehr darum, was er mit Derek Carr vielleicht machen könnte. John Gruden wäre auf keinen Fall verkehrt. Ich glaube nur, dass es während der Saison wenig Sinn machen würde oder wenig Unterschied bringen würde. Weil ich glaube nicht, dass da die Sicht von dem einen da jetzt so bahnbrechend ist. Das Gute ist, es ist eine schöne Filmstudy, wo du unglaublich viel lernen kannst und wirklich unglaublich viel lernen musst. Ganz kurz noch zur Body Language. Das ist schön, wenn der Mario Davis das versucht, das zusammenschweißen. Aus Erfahrung kann ich sagen, das haben wir auch gehabt, wenn wir richtig gehabt, dann hast du genau ein schlechtes Play und der ganze Hype ist unten. Deswegen, ich mache mich da auch nicht drauf, wenn ich sage, Derek Carr, dem ist es, glaube ich, am wenigsten egal. Ich glaube, mir gefällt, wie er eigentlich damit umgeht, weil ich mag sowas mehr, wie wenn jemand wie ein Tom Brady dann so zum Rumschreien beginnt. Als Quarterback und als Kapitän, schrei herum, aber schrei nur mit deinen Veterans. Das hat auch Coach Isumel gesagt, weil wenn du schreist, oder kann das ein Veteran richtig verstehen, was du meinst, dass er sauer ist und so. Ein Rookie, ein unerfahrener Spieler, auch ein Olave, der fasst es als Panic-Mode auf und das ist ansteckend und da kommt nie was Gutes raus. Deswegen, es ist langweilig, weil man wünscht sich als Fan, du sagst, reiß dich jetzt endlich mal einen Arsch auf. Die traurige Wahrscheinlichkeit ist, Wahrheit ist, dass du irgendwann einfach diese Scheißtage hast als gesamte Mannschaft. Das darf dir aber nicht wieder passieren. Du musst daran arbeiten, weil du hast gesehen, es gibt Momente, da ist es wirklich 50-50 und da macht jede Kleinigkeit einen Unterschied aus. Und wenn du da die richtige Körpersprache nicht hast, wenn die, das sagst du sicherlich, aber wenn wir mit einer anderen Körpersprache da ans rangehen einfach, dann macht Olave den Touchdown-Grab, dann macht vielleicht Derek Carr ein Sack weniger, vielleicht callen wir dann auch Gutsier und dann machen wir Sachen, die plötzlich funktionieren. Manchmal läuft es einfach nicht und manchmal wirst du auch einfach dominiert, aber das darfst du dir nicht gefallen lassen. Und schon gar nicht gegen Erzrivalen. Und deswegen hoffe ich, dass denen die Niederlage so richtig wehtut und so richtig aufs Maul geht, dass du dadurch dann richtig lernst und sagst, du willst nicht mehr so.
Also ich finde Körpersprache von Camara nach dem Spiel, wer zwischen den Zeilen gelesen hat, wow. Camara hat letztes Jahr gesagt, diese Losing-Mentalität ist er in New Orleans nicht gewohnt. Das sollte schnellstmöglich aus dem Kopf wieder rausbekommen. Also da war nicht nur Resignation, da war auch sehr viel Enttäuschung dabei, wie dieses Spiel lief. Da hat der sich bestimmt mehr ausgerechnet. So viel zum Thema Lockerroom verlieren. Noch so ein Spiel und ich glaube, Camaras Motivation hast du damit komplett zerstört für diese Saison.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind Profi genug, dass sie sagen. Sie sagen halt wirklich, das Problem musst du jetzt angehen. Aber das ist mir so eine Aussage ziemlich lieber als das, was zum Beispiel ein Justin Fields gesagt hat.
Das Problem an der Sache bei uns, diese Probleme sind nicht erst seit diesem Jahr. Du hast genau dieselben Probleme jetzt seit 14, 15 Monaten.
Ja. Wenn nicht noch länger.
Das frustet extrem, wenn du merkst, es geht nicht voran. Ich glaube eben schon, klar, aus der Niederlage lernen. Aber du kannst das jetzt in meinen Augen, du musst irgendwas machen. Du kannst jetzt nicht einfach so sagen, gut, wir machen das jetzt so weiter. Es hat die letzten 15 Monate nicht funktioniert. Langsam ist Druck auf dem Kessel. Nochmal eine Losing-Season, nochmal keine Playoffs. Dennis Allen mit dem kompletten Trainerstab ist weg, verspreche ich dir. Und auch ein Derek Carr, den hast du zwar gebunden, aber man kommt nach dem dritten Jahr, kommt man aus dem Vertrag, glaube ich, raus. Relativ günstig, würde ich behaupten. Da ist halt dann schon die Frage, wie geht's weiter? Die müssen jetzt langsam. Wie gesagt, du hast jetzt zwei Spiele verloren, die hättest du eigentlich nicht verlieren dürfen. Da wäre es mir echt lieber, man hätte die ersten zwei Spiele verloren, sage ich dir, wie es ist. Es ist jetzt für mich der Punkt, du musst jetzt schauen, die Weichen für die Saison jetzt nochmal richtig zu stellen. Ja, die Niederlagen tun weh, die beiden, aber du musst jetzt schauen, dass du was machst, du musst irgendwas ändern. Und Dennis Allen hat das auch so angedeutet. Also wie gesagt, nicht, dass einer entlassen wird. Er hat gesagt, frei übersetzt, er will jetzt gar nicht groß auf Änderungen, Bewertungen von der Spielweise eingehen. Das Team zieht alles in Betracht. Es hat geklingelt, man weiß, es geht so nicht weiter. Nochmal, auch für Derek Carr geht es hier um was. Der, wenn dieses Jahr floppt, dann ist er weg vom Fenster, dann ist der
den Quarterback mehr. Das glaube ich nicht. Du kannst nicht so viel Investment setzen, dass er dann gleich weg ist. Du musst auch schauen, spielt er schlecht oder wird er schlecht eingesetzt? Das macht doch immer einen Unterschied. Von dem her, es ist Feuer am Dach, oder? Es brennt der Hut, nehmen wir noch die Vorstufe. Es fahren jetzt einfach, es ist jetzt zumindest zwei Spiele, wo einige Sachen klar waren, die nicht funktioniert haben. Und jetzt hast du eben halt auch das, wo du sagst, du hast das Talent, dass das alles funktionieren soll. Und vielleicht hast du ein paar Sachen falsch interpretiert. Da musst du jetzt, hast du jetzt die Steilschirm, wo du nachziehen kannst. Aber ich habe jetzt keine Panik, ich überlege nicht, wenn ich zwei schlechten Spielen, wann ich Derek Carr entlassen kann. Ich überlege nicht, wieso jetzt der Head Coach gehen soll, weil ich glaube, ich frage mich, wie man dadurch logisch sagen kann, dass dadurch das Problem besser wird. Wenn du sagst, oder ist das nochmal anders. Sagst du das, dass du sagst, machst du das, damit du sagen kannst, jetzt haben wir diese Probleme nicht mehr? Oder ist das einfach nur eine Art Frustbewältigung und Panic-Mode, wenn du sagst, oh, es ist schlecht, irgendwen muss ich jetzt rausschmeißen und Flash schmeiße ich dann genau den Falschen raus. Weil die Spiele zeigen doch sehr viel Rückgrat und stehen ziemlich hinter Dennis Allen. Deswegen glaube ich, ist sein Posten jetzt in der nächsten Zeit mal nicht in Gefahr. Er weiß aber auch, dass jetzt was passieren muss und dass es seine Verantwortung ist, dass da Dinge anders laufen. Idealerweise besser, aber man kann jetzt nicht beginnen, das Rad neu zu finden, aber es musst du jetzt wirklich an den Stellschrauben ziehen. Welche das sind, keine Ahnung. Ich habe dir gesagt, irgendwann musst du dir überlegen, im Laufe der Saison Playcalling ändern. Also sowohl was du callst, als auch wer es callt.
Du musst sagen, welche Stellschrauben, das ist nicht unsere Aufgabe, das herauszufinden. Wir sind zwei popelige Podcaster aus Europa. Wir sind mit dem Team weit nicht so nah dabei. Aber es muss jetzt, ich bin froh, dass sie anscheinend jetzt diesen Warnschuss gehört haben, weil so oft war nicht Dennis Allen auch noch nicht gesprochen, dass hier eben alles in Betracht gezogen wird und. Und ich kann mir sogar schon vorstellen, dass Ronald Curry sehr viel callen wird, gerade Richtung Passing Game, dass man ihm das wirklich komplett übergibt, da die Calls rauszusuchen, dass Pete Carmichael nur noch sagt, wir laufen jetzt oder wir werfen und dass dann nichts weiter kommt. Mal schauen. Jules, wir müssen noch schnell durchziehen, bevor wir dann Richtung Pets-Folge gehen. Am Ende dieser Serie 11 Spiele in Folge unter 20 Punkte kassiert, reißt dann leider im 12. Spiel. Sind jetzt 10 Spiele am Stück mit weniger als 21 Punkten, was absolut lächerlich ist und absolut traurig. Und was so noch richtig obendrauf auf die Fresse eingibt, Kamara hatte 13 Catches, 14 Targets. War es das 200. Spiel in der NFL, wo jemand dieses Zahl an Catches hatte? Keiner hatte weniger als 71 Yards. Kamara hatte 33, also hat diesen Rekord einfach mal halbiert. erst 13 Catches eben nur 33 Yards zu machen. Sehr, sehr traurig. Man, da waren natürlich die zwei, das eine Trickplay und der eine Toss mit dabei für minus 10 Yards. Die kosten natürlich hier gewaltig. Aber das kann es eben am Ende nicht sein. Dann wird es noch für uns beide schwer, Offensiv, Defensiv und Special Teams Player of the Game. Wird schnell durchgehen. Offensiv war es Alvin Kamara trotzdem. Michael Thomas hat noch so ein bisschen noch rausgestochen. Defensiv war es Brian Breesy und Special Teams Player war Black Groupie bei mir.
Ja, gehe ich mit. Offensiv würde ich mich sogar fast dran nehmen, aus der O-Line zu nehmen. Penning hat eigentlich einen guten Job gemacht. Freut mich für ihn. Das eigentlich nicht aufgefallen, hatte, glaube ich, auch keine Strafe.
Ja, Ramczyk hat wieder mal einen Sack zugelassen. Ja, also insofern legitim, dass du Penning nimmst.
Ja, also ich gehe da mit Penning. Aber ich muss sagen, ich war eigentlich mit der O-Line happy. Und das ist auch das, womit ich jetzt meinen Optimismus für die nächste Woche schnüre. Wir hatten ein Problem und das haben wir in den Griff bekommen. Gut, wir hatten andere. Ich glaube, wir kriegen auch das hin. Coaching oder jemand feuern sollte immer dein allerletzter Ausweg sein. Und ich glaube, das sind wir noch nicht, das sind wir offensiv auch noch nicht, weil wir haben da einfach zu viel Talent und ich glaube, und es ist nicht, dass das Kamakel nicht weiß, wie er koordinieren kann. Vor allem, was auch ein Koordinator tun muss, das wäre auch mal spannend, so für eine Folge. Ich glaube, es muss sich was ändern. Und sei es drum mit dem Playcalling.
Das definitiv, das halten wir fest. Es war das erste Saints-Spiel, wo ich bewusst, zwar erst später als angekündigt in der Gruppe, weggeschalten habe und mir die Red Zone dann angeschaut habe. Also sowas, ich zahle extra für den Game Pass. Das sagt schon viel. Ich war gestern enttäuscht, muss ich sagen. Ich war nicht mehr wütend, ich war enttäuscht. Sie sind zu Recht ausgepfiffen worden, wo sie vom Feld runtergegangen sind, so in der Halbzeit, auch als am Ende. Ich wäre im Superdome gewesen, wer hätte genauso gepfiffen, muss ich ehrlich sagen. Also absolut katastrophal. So kannst du daheim nicht auftreten gegen den Divisional Rival, recht gar nicht. Ich hoffe, dieser Warnschuss, der wirkt. Und was es jetzt zugutekommt, um diesen Brücke zu schlagen, halt, Brücke kann ich doch nicht schlagen zu den Pets, wir müssen noch die Thesen schnell durchgehen. Die erste These mit James Eater W, James ohne Turnover zum Sieg. Er hat nicht mal gestartet, hatte trotzdem eine Int, also nein. AK ist back, über 100 Yards total, waren nur 84, also auch hier leider nein. Hätte die 2 für minus 10 Yards, hätte das geschafft, so ist es nicht. Maker Bayfield, Rating 100 plus und 275 Yards für die Luft, Rating 116,2, das war schon sehr stark. 245 Yards allerdings bloß, also schafft auch die These nicht. Und der Schwächere fliegt, Lattimore oder Evans werden irgendwie vom Platz gestellt oder bestraft. Auch das kam so nicht, weil Evans ja auch verletzt raus musste, beide davor zusammengerissen. Viermal nein. Ja, und jetzt, was sollte uns Hoffnung geben? Der nächste Gegner eventuell. Wir müssen zu den New England Patriots. Spielen im Gillette Stadium, Sonntag, 8.10., 19 Uhr. Ob es im Free TV zu sehen sein wird, weiß man noch nicht im Game Pass auf alle Fälle.
Ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube, da gibt es bessere Partien.
Ich glaube es auch. All-Time Record steht 5-10 für die Patriots. Das letzte Spiel gegen die Patriots haben wir 28-13 gewonnen am 26.09.21. Da blieb mir vor allem Callaway, glaube ich, war es, hängen und die Interception von Malcolm Jenkins.
Wir hatten, glaube ich, 2 Pick Sixes. Ich kann mich noch erinnern, Offense war katastrophal insofern, dass man
Geht gar nicht. Zwei Pick Sixes.
Es waren zwei.
Meinst, wir haben die abgegriffen, meinst du?
Ja, wir hatten zwei. Unsere Defense hat zumindest 2. Ich habe sogar, also Defense war mega, mega stark und ich weiß noch, war insofern ein scheiß Spiel, weil man hat, die Defense hat alles dominiert, aber man hat keine Punkte aufs Board gebracht, interessanterweise. Und erst dann relativ zum Schluss, Taysom Hill hat, glaube ich, einen Huddle über einen Defender gemacht, hatte, glaube ich, auch einen Touchdown. Oder zumindest dieses Mega-Play. Callaway, falls du die Hail Mary zur Halbzeit meinst, vor der Halbzeit meinst, das war gegen das Football, damalige Football-Team noch.
Nee, aber auch in dem Game, glaube ich, war so ein Panic-Wurf von Winston, den
kann Callaway sein, sogar
sieht, glaube ich. Aber gut, auch nicht weiter, nichts weiter, wo wir jetzt drauf eingehen müssen. Insofern mal schauen, wie es diesmal läuft. Die Patriots nehmen wir im Schnelldurchgang durch. stehen 1 zu 3, haben richtig aufs Fressbrett bekommen von den Dallas Cowboys. 38 zu 3, Mac Jones wurde auch gebencht. Läuft generell nicht so bei den Pats. Nee. Gegen die Eagles verloren, da hat man sich zwar auch rangearbeitet.
Gegen die Eagles sah es nämlich noch gut aus, lustigerweise. Das ist echt gar nicht mal so schlecht, dass ich gedacht habe, die könnten sogar ein bisschen for real sein. Aber ja, Pustekuchen.
Genau, die Jets hat man geschlagen mit Zach Wilson 15 zu 10 und gegen die Dolphins hat man 24 zu 17 verloren. Legendäre Meme ist da entstanden von Bill Belichick, wie er etwas muffig die Red Flag wirft. Jules, du hast dir die Pets ein bisschen angeschaut. Ja, ich meine, dieser Brady-Glanz ist ja schon lange vorbei. Mac Jones kennen wir auch, war ja 21, glaube ich, auch schon da. Oder es war, nee, damals war es sogar noch Cam Newton, gegen den wir den gespielt haben. Was macht denn die Patriots unter Mac Jones aus? Für mich, ich verbinde die Patriots so mit einem grauen Mittelfeld, gute Tight Ends, aber sonst alles eher so ein bisschen im Mittelmaß zu finden. Also egal, ob es Receiving Core ist, egal, ob es die Defense ist und auch, ja, Mac Jones auch mittlerweile mehr Tiefen als Höhen, da hat in seiner Rookie-Saison tatsächlich stabiler ausgeschaut. Was erwartet uns denn um Mastermind Bill Belichick, was er in meinen Augen immer noch ist, muss man dazu sagen.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht war es einfach das Spiel einfach deswegen so katastrophal, weil sie das Run-Game überhaupt nicht zustande bekommen haben. Sie hatten 23 Carries für 53 Yards, hast einen Average knapp über 2 Yards. Damit reißt du keine Bäume aus. Und Mac Jones, das war einfach. Mac Jones ist für mich, wenn du die in eine schlechte Situation bringst, beginnt er wirklich zum Strugglen. Und das ist dann ist er wirklich auch, wo er extreme Probleme hat. Man muss dazu sagen, Sappy war jetzt nicht viel besser bei 4 von 9 Attempts, aber Simon Vesista war Haupt von Malt schon verloren. Sie haben irgendwie einen lustigen Receiver-Core. Mit, also vor allem jetzt mit Kendrick Bourne, Devontae Parker, Juju Smith-Schuster, Hunter Henry und Mike Gesicki als Titans. Es ist für mich so ein bisschen, ja, die kennt man, aber die Definition und nicht Fisch und nicht Fleisch sind, glaube ich, alle bei den New England Patriots momentan. Und ja, das war halt von vorne bis hinten nichts und auch so, ich glaube, die wissen da gar nicht, wie sie genau arbeiten müssen. Ich glaube, die sind jetzt wirklich in so einem wie sagt man da, in so einem Umbruchsjahr, wo man versucht, wieder mehr zu arbeiten und auch eine Ideologie zu finden und zu schauen, wo sind die eigentlichen Stärken von diesen Spielern und wen willst du davon auch langfristig haben. Für mich wird spannend zu sehen sein, Mac Jones und Sappy am Ende des Jahres, womit sie beginnen 2024 als Starting Quarterback gehen, weil für mich ist das auch nicht wirklich so klar. Ja, die haben von vorn bis hinten Probleme. Ist vielleicht momentan auch ein sehr überholtes Team. Vor allem der Pass. Du hast da diese Plays, wo du sagst, so schaut eine gute Offense aus. Und dann legen sie das auch wieder komplett ab und es geht einfach gar nichts mehr.
Ja, kommen uns gelegen, dass die eben auch schwankende Leistungen haben, beziehungsweise eben auch noch nicht wirklich in Tritt gekommen sind. Auch hier so ein wirklicher roter Faden nicht erkennbar. Ich meine, Matt Patricia hat letztes Jahr als Offensive Coordinator ja komplett versagt, was ich so auch nicht erwartet hatte. Billy B macht es jetzt ein bisschen besser. Also Bill O'Brien, nicht Bill Belichick selbst.
Der alte Neue. Also der neue Alte, so.
Von daher, da sehe ich schon Möglichkeiten. Ich hat aber auch wirklich Potenzial zu einem Grottenspiel, muss man dazu sagen. Bevor wir, oder was, gehen wir gleich auf die Keys to Win und dann kriegst du so einen kleinen Part. Hast du ein bisschen was zu erzählen, nicht nur zu Fantasy, sondern auch anderweitig. Deswegen, ich habe mir das mal ein bisschen ausgeguckt, beziehungsweise ich habe auch einen Part mit übernommen, nämlich diesen Keep it simple Part. Die Offense muss laufen, wortwörtlich. Gib K einfache, schnelle Reads, Play-Action, RPOs, Curls, Screens. Er braucht, denke ich, jetzt die Sicherheit mehr denn je. Er braucht seinen Checkdown, er braucht einen Hot Route. Das Spiel jetzt vertikal zu machen, funktioniert nicht. Selbst wenn man da bei den Patriots was gesehen haben sollte, macht das nicht. Ich denke, du kannst die Patriots offensiv auf jeden Fall über alle drei Ebenen schlagen, also sowohl die Defensive Backs als auch die Linebacker als auch die Defensive Line. Du hast da schon mit einer Defense zu tun, die ein bisschen schwächer ist als die von den Bucks, das muss man dazu sagen, das sollte man auch nutzen. Key Nummer 2, der Pass Rush, denk, egal wer spielt, ob Zappi oder Mac Jones, ich gehe jetzt mal von Mac Jones aus, wenn der wieder 5 bis 6 Sekunden Zeit hat, der kann seine Füße auch verwenden, dann schaut er auch aus wie Mahomes gegen uns. Am Ende wird einfach wer frei sein, das musst du verhindern, der Pass Rush muss aufwachen. Thema Tackling, sowieso, ramme den Gegner ungespitzt in den Boden. Hey, ihr könnt tacklen, ihr habt es schon bewiesen. Setzt es halt auch so um. Nicht noch diesen letzten Push geben lassen, dagegen drücken, sauber die Technik anwenden, in einen sauberen Winkel reingehen. Dann wird es schon. Und Key Nummer 4 blieb auch so ein bisschen stehen. Diese Red Zone-Dominanz leider jetzt auch auf beiden Seiten. Klar, die Defense muss das Spiel gegen die Bucks abschütteln. Wir haben eine starke Red Zone, die gehabt, außer im letzten Spiel. Wissen, dass wir das können, bitte da wieder anknüpfen. Und offensiv müssen wir einfach sagen, das war bisher rein gar nichts, was wir offensiv in der Red Zone die Saison geliefert haben. Der Korken muss da einfach ploppen. Sonst können wir auch gegen die Patriots zusammenpacken. Jules, jetzt kriegst du einen kleinen Redepart. Du warst zu Gast.
Nee, ich bin das.
Und du bist zu Gast. Und Fantasy hast du auch. Jules, erzähl ein bisschen mehr. Schieß los deine Bühne.
Genau. Ganz kurz auch, bevor ich da meinen Take beginne. Ich glaube, das Wichtigste, was noch zu sehen ist, was ich sehen möchte im Spiel gegen die Patriots. Habt Spaß beim Spielen. Holt euch die Body Language zurück. Es klingt blöd, weil Spaß ist das für viele angefressene Zuseher und Zuseherinnen wahrscheinlich das Letzte, was sie haben wollen, sondern sollen punkten. Aber ich glaube, wenn du wieder dein Swag und das Momentum auf deine Seite kriegst, geht es einfach viel leichter. Fantasy-technisch das abzukneifen, Kamara ist für mich ein schöner Start, 13 Targets in PPR ist Gold, ich glaube, dass da auch mehr kommen kann. Olave musst du starten, es war von allen Scheißspiel, aber deswegen heißt es nicht, dass ich jetzt gar keinen mehr starte, also Olave starte ich, Thomas flexel ich weiterhin, weil er einfach die sichere Targets bringt. Titans, keine Ahnung, lasse ich alles auf der Bank. Derek Carr lasse ich auf der Bank. New England ist eigentlich ist jetzt nicht gerade freundlich wie Quarterbacks. Und Defense starte ich. Saints, du kannst wahrscheinlich beide Defensives starten, weil auch die Saints Offense jetzt alles andere gefährlich war bisher. Bei den Patriots, kurz und knapp, ich sitze alles. Ramondre Stevenson lasse ich mir noch erklären, weil er einfach die Usage hat. Nichts mit Ezekiel Elliott da irgendwie riskieren. Und von den Receivern, ja, Hunter Henry wahrscheinlich in dem Thailand-Markt. Wenn du ihn nehmen willst, kannst du es wahrscheinlich auch noch machen. Aber alles andere bitte auf der Bank lassen. Und ja, es gibt auch noch gute Nachrichten. Für alle, die sich schon so lange die Warm-Up vermissen, kommt zwar nicht, aber ich darf zu Gast sein. Kommenden Donnerstagabend, das heißt, ich schätze mal so Freitag bis Wochenende wird die Folge zu hören sein. Bei unseren Freunden von den Trash Talk Patriots, wo wir schon einmal waren. Ich glaube, Bene war da sogar dabei. Freue mich schon sehr drauf. Da wird mal das gesamte Spiel gegen die Patriots dann nochmal zu Genüge erklärt. Und wer sich auch mehr für die Patriots interessieren möchte, wird da wahrscheinlich die besten Chancen haben. Wenn ihr meine Stimme nicht gerne hört, dann bitte hört sich rein. Spaß, hört auch dann rein, weil auch da der Fabian immer einen guten Job macht. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Bene, du hast ja brav zugehört, was ich gesagt habe.
tatsächlich diese Trash-Talk-Patriot-Geschichte. Die beiden waren bei uns bei der Season-Vorschau oder Preview zur AFCs, glaube ich, zu Gast.
Sowas. Sie waren bei uns, nicht wir bei ihnen. Ich weiß, ich habe mit dir mal was aufgenommen bei denen.
Genau, das war mit die längste Folge, die wir je aufgenommen haben. Da war sehr viel Redebedarf. Coole Jungs. Hört da gerne rein. Shoutout auch natürlich an die beiden. Die freuen sich über jeden, der zuhört. Geben wir euch sicherlich auch interessanten Einblick, wie die Saints von außen so betrachtet werden. Also deswegen kann ich nur empfehlen, hört mal rein. Für alle, die ein bisschen ihr Geld verpulvern wollen oder erweitern wollen, kommen wir das Thema Quoten, gehen wir schnell durch. Also ich gehe davon aus, Low-Scoring-Game tatsächlich, die Buchmacher noch nicht ganz, unter 39,5 Punkte sind wir bei 1,85, über 39,5 Punkte bei 1,909. Saints Win bei 2,0, Pats bei 1,8, also die Pats Win im Buch machen gerade vorne. Welches Team scored zuerst? Die Saints bei 1,909, die Pats bei 1,85. Ein Unentschieden, fand ich sehr interessant am Ende, hat eine 15er Quote. Also ja. das Risiko könnte man sogar da mal eingehen. Ja. Was haben wir noch? So. Second Half Results, ja. Wer gewinnt die zweite Halbzeit? Die Saints bei 2,0, die Pats bei 1,9. Da relativ gleich. Die einzelnen Quoten eben zu den Spielern und so weiter und so fort sind noch nicht da. Wie gesagt, seitdem es da die Warm-up nur noch zusammengefasst gibt, kann ich euch nur empfehlen, schaut bei einem Wettanbieter, wenn ihr eben sagt, Kamara, er läuft einen Touchdown oder sowas, wenn ihr darauf wetten wollt, gerne einfach kurz vorm Spiel mal eure Seiten so abchecken. Da gibt es dann die genügenden Einzelwetten.
Und ich will nichts sagen, aber es ist, ich hasse diese Typen, die meinen auf YouTube, sie haben jetzt irgendein System oder so gefunden. Aber bei den Wetten, es hat sich so ein kleines System bei mir herausgefunden. Es gibt da für mich eine absolute Traumwette. Ich weiß eben halt, die Quote gibt es dazu noch nicht. Es gibt eine absolute Traumwette, Quote. Und es ist nämlich die, ich jetzt nicht sagen würde, aber wenn ihr neugierig seid, schaut in unsere WhatsApp-Gruppe und fragt da mal nach. Gibt es auch viele Topics zu den Saints. Vielleicht plaudere ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen und dann schauen wir mal, ob die da noch wirklich aufgeht. Aber ja. Auf unentschieden tippen, also so alles mit höheren Quoten, ist für mich eher Finger weg, weil damit hast du langfristig, glaube ich, nie Erfolg. Aber es ist, wenn ein Spiel in unentschieden ausgehen kann, wieso nicht dieses Spiel? Ganz ehrlich.
Gut, und dann kommen wir zu den Thesen. Ich habe vorhin übrigens erwähnt, viermal Nein hatte keiner, soweit ich das rausgesehen habe aus der Gruppe. Wenn ich mich irren sollte, dann gerne mich darauf hinweisen. Aber das, was ich so im Blick hatte, lagen wir da leider alle falsch.
Ja.
Soweit die neuen Thesen. Interessant, hoffe ich zumindest. These Nummer 1, Back to the Roots, beziehungsweise Back to Taysom Hill. Hill kriegt mindestens 7 plus Carries.
Ich glaube, es gibt 7 Plays, also 7 oder mehr Plays mit Taysom Hill, kann ich mir vorstellen. Aber nicht, dass er 7 Carries deswegen hat, das glaube ich nicht. Also wirklich 7 Carries sage ich nein.
Da gehe ich mit ja. Ich glaube, nachdem Dennis Allen sagt, das wird doch jetzt alles umgekrempelt, Hill werden wir oft mit Ball in der Hand sehen und eben auch um Kamara zu entlasten, das wird kommen. These Nummer 2, Olave Bounce Back, mindestens 100 Yards und ein Touchdown.
Nö, ich glaube, den Touchdown wird Michael Thomas haben. Oder doch, ich sag, Chris Olave 100 Yards Touchdown.
Ich bin jetzt da einfach so optimistisch, beide haben einen. Deswegen schafft er. These Nummer 3. Was ist bloß mit Mac los? Wird wieder gebencht während des Spiels. Also Mac Jones.
Ach, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir so einen großen Vorsprung rausarbeiten können. Glaube ich nicht.
Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, der wird sich auch ein bisschen fangen, wenn er überhaupt startet. Das wird er schon machen. Und These Nummer 4, ein grausames Spiel. Wir bleiben gesamt bei unter 30 Punkten.
Ja.
Ja, ich...
27,3. Ich
hab's... Ja. ich weiß es nicht, ob es beide erzielen können. Ich glaube, wir sind knapp über 30. Obwohl, das geht dann mit einem Tipp nicht auf. Ja, wir bleiben unter 30 Punkten, dann muss ich damit gehen. Weil, nämlich Tipp, und ich bringe jetzt diesen Gag einfach, Spiel geht 14-14 aus.
Geil. Nee, dann bin ich so ein manischer Optimist, sage, es wird alles besser. 14, 17, 21, 24 zu 9.
Boah.
Ah, dann bin ich uns. Ja, dann bin ich ja auch über 30, scheiße. Dann bin ich so manchmal 24 zu 6, dann wären es nicht mehr wie 30 Punkte. Glaube ich, ehrlich gesagt, nee, nicht wirklich, aber was soll's. Muss auch mal kontrovers sein im Podcast-Business.
Hätte es doch auf 21 zu 9 gehen können, also so ist es nicht. Ja, Jules, wird wieder eine harte Woche, also ich finde schon, wie sehr dich das immer durch die Woche schleift, wie sehr du dich dann auf den Sonntag freust, so jetzt Bounce Back und wie sehr wir dann enttäuscht wurden. Zieht einen mit. Leute, kommt gut durch die Woche. Wir in Deutschland haben morgen Feiertag. Genießt den, sauft's nicht zu früh, wie man so schön sagt bei uns. Jules, ihr habt morgen keinen Feiertag.
Geht auf Hackeln.
zumindest wär's mir neu. Wenn mal Österreich-Bayerisch irgendwie vereint wird, dann gibt's für uns einen gemeinsamen Feiertag, wird dann auch schön. Aber soweit sind wir noch nicht. Insofern, Jules hat schon gesagt, eure Meinung ist gefragt. Also klar, macht wieder bei den Thesen mit. Wie gesagt, wir lassen uns was einfallen, wenn die einer mal richtig hat. Zumindest den Shoutout, den gibt's. Soweit. Wenn ihr unsere WhatsApp-Gruppe noch nicht kennt, Fehler, gerne mit dazustoßen. Tauscht euch mit Gleichgesinnten gerne aus. Alle so verrückt wie man selbst, würde ich behaupten. Mehr oder weniger. Kann man auch mal ein bisschen über was anderes quatschen. Nicht nur über die Saints. Oder auch nicht nur über die NFL. Das ist sehr, sehr offen. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Sonst, wenn ihr meint, ihr müsst irgendwas kommentieren unter unserem Post, alles offen. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über eure Meinungen, Verbesserungsvorschläge, generell alles her damit. Wir
können Beleidigungen.
Besser werden und größer. Genau, so kann man noch sagen, ich habe was angekündigt, das wird auch noch kommen. Eine große Reise steht an für uns eventuell. Halten wir euch demnächst auf dem Laufenden, dass man so ein bisschen Vorfreude wenigstens hat. Mehr habe ich nicht, Leute. Wir hören uns nächste Woche Dienstag dann wieder. Nee, Montag auf, Dienstag kommt sie. Viel Spaß und Jules, ich sage nochmal merci.
Ich sage danke. Und war eine schöne und angenehme Folge. Ich glaube, mein Essen ruft schon.
Genau, ich beende dann die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dat?